Kuckuck, Servus Tag, guten Morgen und guten Abend. Hier ist Machtlos, ein Podcast zur Reform unserer Demokratie mit der bis zum Beweis des Gegenteils penetrant vertretenen Parole, dass es viel besser wäre, Volksvertreter auszulosen, statt sie über Parteien zu wählen. Für die heutige Ausgabe habe ich mich mit Jörg Mitzlaff getroffen und mit ihm über das Initiativ- und Protesttool Petition diskutiert. Denn Jörg Mitzlaff hat vor 10 Jahren begonnen, die Internetplattform openpetition.de aufzubauen, die von einer gemeinnützigen GmbH betrieben wird, deren Gesellschafter und Geschäftsführer er ist. Ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Petitionen. Sie sind nicht von ungefähr auch in unserer Verfassung ein Grundrecht der Bürger. Aber für die Diskussion schlüpfe ich natürlich ein wenig in die Rolle des Advocatus Diaboli, der die demokratischen Schattenseiten von Petitionen zeigen will. Denn auch Petitionen sind Lobbyismus, also Arbeit für ein ganz bestimmtes, oft egoistisch motiviertes Anliegen, das zwar völlig berechtigt sein kann, das aber keineswegs schon auch demokratisch legitimiert ist, allein dadurch, dass einige hundert oder vielleicht auch tausend Mitbürger diese Petitionen unterstützen. Ich fand das Gespräch mit Jörg Mitzlaff sehr spannend und ich hoffe, dass es auch für Sie als Zuhörer interessant wird. Vorab noch ein kleiner Hinweis, warum wir uns in dem Gespräch duzen, denn ich bin absolut kein Freund des schnellen Duzens. Erwachsene, die nicht verwandt oder gut bekannt sind, wurden bisher im Deutschen mit Sie angesprochen. Zunehmend macht sich aber so ein allgemeines Du breit, stark natürlich von den Social-Media-Netzwerken befördert, in denen selbst die Polizei uns ankumpelt, anduzt und wenn wir das dann im echten Leben sagen, eine Anzeige verpasst. Ich halte davon einfach nichts. Und zwar nicht, weil ich ein alter konservativer Sack bin, sondern weil damit eine wunderbare Nuance unserer Kommunikation aufgegeben wird. Wenn mich die junge Frau hinterm Tresen ihrer hippen Kaffeebude anspricht mit »Und was kriegst du?«, dann gehe ich da ehrlich gesagt rückwärts wieder raus. Um mal ein Beispiel zu nennen. Im ersten Podcast, den ich von Hotel Matze gehört habe, irgendwann im letzten Herbst, spricht Matze Hilscher mit dem Musiker Sebastian Matzen. Und die duzen sich. Nicht, weil Matze so gut zu Matzen passt, sondern weil die beiden sich schon lange kennen, Musik miteinander gemacht haben, offenbar auch heute noch eng befreundet sind. Das fand ich natürlich stimmig, war logisch, alles schön. Und ich dachte schon, na, wenn der jetzt immer nur Freunde interviewt, dann wird's aber irgendwann mal eng. Aber in den weiteren Folgen, beziehungsweise den vorangegangenen, die ich dann erst gehört habe, duzte Herr Hilscher auch alle anderen. Den Unternehmer Robert Dahl von Karls Erdbeerhof, den grünen Vorsitzenden Robert Habeck, den damaligen Justizminister Heiko Maas. Hilscher duzte einfach alle. Und da war es dann vorbei mit diesem heimeligen Flair, wo ich gedacht habe, Mensch, da ist jemand einfach ganz dicht dran. In den Gesprächen mit Habeck und Maas und ganz besonders mit Udo Walz, das war ein echtes Fiasko, da wurde nur zu deutlich, dass Hilscher diese Menschen null kennt, dass er sich allenfalls ein paar Fakten angelesen hatte, aber die Gesprächspartner verband sonst nichts. Und da ist das Du einfach fürchterlich, völlig unpassend. Das war auch der entscheidende Grund, warum ich mit Thilo Jung nie etwas anfangen konnte, weil der von Anfang an jeden geduzt hat und das auch noch quasi als Bedingung seiner Interviews dokumentiert hat in den Filmen. Ich finde das absurd, weil es eben eine wichtige Differenzierung aufgibt und weil es auch in sich überhaupt nicht stimmig ist. Das Du soll ja dann hier angeblich Hierarchie abbauen, eine gemeinsame Ebene schaffen, doch mit dem polterhaften Geduze wird ja genau wieder Hierarchie aufgebaut. Ich duze dich jetzt und du hast dich dem unterzuordnen. Ich erkläre das jetzt nur heute einmal ausführlicher, aber ich werde auch künftig ganz kurz darauf verweisen, wie es gegebenenfalls zu einem Du mit meinem Gesprächspartner gekommen ist und vor allem, ob wir uns wirklich kennen. Und bei Jörg Mitzlaff ist es so, dass wir uns tatsächlich noch nicht lange kennen, aber bereits bei der ersten Begegnung aus dieser allgemeinen Duzeritis heraus bei unseren Vornamen gelandet sind. Und da wäre es dann nur künstlich und wiederum keine normale Kommunikationsebene gewesen, wenn wir jetzt nur für dieses Podcast-Gespräch zum Sie zurückgegangen wären. Aber ich finde, es passt auch. Ich hoffe, das wird im Gespräch deutlich. Wir haben über unsere verschiedenen Diskussionen im Laufe der Zeit eine gute bekanntschaftliche Ebene gefunden und aufgrund dieser ist dann überhaupt erst die Verabredung zu einer Diskussion über Petitionen und aleatorische Demokratie entstanden, die Sie nun endlich hören können. Ja, wie kam es dazu? Was war der Anflug? Welche Welt wolltest du verändern? Oder?
Na, tatsächlich ist das Vorbild ja wirklich die E-Petition vom Bundestag. Also die gibt es seit 2005 und es gab eine da mal eine gab ein paar große Petitionen am Anfang, unter anderem auch eine Hebammenpetition. Und meine Frau ist Hebamme. Und der ganze Prozess, wie diese Petition sozusagen da jetzt gesammelt wurde und dann behandelt wurde, das hat mich relativ stark frustriert. Das war irgendwie nicht das, was ich mir von Online-Beteiligung oder ja, Internet-Beteiligung vorgestellt hatte. Genau, also
es ging um eine konkrete Petition.
Genau, eine konkrete Petition.
Die Versicherung wahrscheinlich.
Und das war die Haftpflichtversicherung der Hebammen, die da für freie Hebammen, die einfach irgendwie durchs Raster gefallen sind, die einfach ja nicht mehr arbeiten konnten, weil die Haftpflichtsumme so hoch wurde, dass sie genau nur noch für die Versicherung arbeiteten. Und das genau, das also ja Klassiker, Betroffenheit, persönliche Betroffenheit bringt einen dazu, aktiv zu werden. Und genau, ich hatte zufällig auch gerade Zeit. Und es war auch die Zeit so mit Piratenpartei, mit der, naja, Liquid Democracy sozusagen kam dann gerade auf und so. Das war so also Aufbruchsstimmung tatsächlich in der Richtung. Und genau, ich hatte gerade Zeit, ein Sabbatical hatte ich für ein Jahr und dann habe ich das so in der Zeit gebaut. Sozusagen eine eigene Plattform aus Nutzersicht, wie ich mir das wünschen würde, wie Beteiligung funktionieren soll.
Und was sind die grundlegenden Unterschiede zu dem offiziellen Angebot der Bundestagsverwaltung?
Also das also interessanterweise gibt es Aspekte, die sie inzwischen übernommen haben, immer wieder mal. So, also das hat, allein das hat schon eine Wirkung, die ich ganz gut finde. Und, aber ja, tatsächlich ist es beim Bundestag also null Transparenz sowieso. Also man weiß nie, ob seine Petition veröffentlicht wird oder warum sie nicht veröffentlicht wird. Man weiß, Unterstützer, die unterschreiben, wissen nie, wie das Ergebnis sein wird. Es sei denn, sie gucken selber immer aktiv wieder drauf auf die Plattform. Die Unterschriftenhürden waren am Anfang so hoch, man musste sich einloggen, man musste ein Capture lösen. Das war für einen Normalbürger fast unmöglich. Und man musste öffentlich unterschreiben, man durfte gar nicht anonym unterschreiben. Das ist ja auch eine Hürde für viele Menschen, die da sensible Themen unterschreiben. Genau,
also das ist heute nicht mehr so?
Das haben die inzwischen alles sozusagen angepasst an den ja, Standard, den man eigentlich auch...
Das heißt, die 50.000, die ich brauche, um sozusagen zur Kenntnis genommen zu werden, angeblich. Und dann kann der Petitionsausschuss immer noch ablehnen, ne? Mit einfacher Mehrheit.
Genau, also sie können einmal die Veröffentlichung ablehnen und sie können aber auch die öffentliche Anhörung ablehnen. Mit einfacher Mehrheit, und die ist ja durch die Regierungsfraktion immer gegeben. Also wenn irgendwas denen nicht passt, dann wird es einfach entweder nicht veröffentlicht oder gar nicht angehört. Und die Fälle gab es auch kürzlich erst wieder, ne? Compact for Migration, da gab es einen riesen Aufschrei, da gab es dann auf anderen Plattformen die Petition dazu. Und am Ende haben sie sich doch darauf geeinigt, dass sie veröffentlicht wird, am Ende auch angehört wird. Allerdings erst nachdem sowieso schon entschieden wurde, dass es dann auch mal... Frage, wie dringlich sollte man sowas eigentlich behandeln?
Mhm. Wie ist demnach aktuell das Verhältnis von, ich sag mal, Bundestagsverwaltung wohl zu euch und vielleicht auch anderen Anbietern? Ist das gut? Ja. Sieht man das konstruktiv? Oder?
Genau, also wir sind im ständigen Austausch. Wir reichen jetzt inzwischen auch selber ein Petitionen. Wenn es der Petent nicht selber macht, dann machen wir das in unserem Namen oder mit Vollmacht des Petenten. Und wir sind dann sozusagen Zwischenstation und wir bekommen die Rückmeldung zurück von der Bundestagsverwaltung oder vom Petitionsausschuss und sozusagen spielen dann auch sozusagen das zurück an die Unterstützer und an den Petenten, damit die informiert sind, was da eigentlich
was daraus kommt. Und aus Sicht der Bundestagsverwaltung ist das nicht eine Petitionsindustrie, um mal so ein
Also wir werden als die privaten Plattformen sozusagen wird uns unterstellt, dass wir da sozusagen gar nicht gemeinnützige oder gemeinschaftliche Interessen haben. Das mag auch für einige Plattformen sogar so sein. Ne? Also nicht alle sind gemeinnützig, alle Petitionsplattformen. Wir sind gemeinnützig, wir sind nicht gewinnorientiert. Wir machen das wirklich, weil wir glauben, dass das ein Weg ist hin zu einer moderneren und besseren Demokratie. Genau, nur ein erster Schritt, aber ja, man muss ja irgendwo anfangen. Das Verhältnis, also wir sind im Kontakt, wir sind auch mit den Landespetitionsausschüssen im Kontakt, immer stärker. Wir haben jetzt unser Team aufgebaut. Wir haben jetzt auch personell die Möglichkeit, überhaupt erstmal da wirklich regelmäßig in Kontakt zu sein. Wir haben, Wir haben diesen selber einreichen Prozess, wollen wir optimieren. Wir wollen, dass das per E-Mail online funktioniert, dass die uns keine Briefe schreiben und wir die wieder einscannen müssen. Das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und das, genau, ob man die Vollmacht vom Petenten schriftlich braucht oder ob man das irgendwie auch per Klick im Online-Formular machen kann. Also solche banalen Sachen müssen wir einfach klären, damit mit allein dieser Prozess, dass die Petition auch die Entscheider erreichen, dass das überhaupt erstmal funktioniert. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Also es gibt Plattformen, die machen nur Kampagnen, die machen viel Wind, aber am Ende erreicht es ja nicht mal die Entscheider, die, wenn auch mit begrenzten Entscheidungskompetenzen, der Petitionsausschuss ist ja auch nicht das Parlament und spiegelt auch nur wiederum die Mehrheitsverhältnisse vom Parlament wider, klar. Aber dass es so immerhin mal da reflektiert wird und da öffentlich eine Stellungnahme gibt und eine Rückmeldung gibt, das ist auch schon viel wert.
Aber ist nicht das Instrument der Petition so, wie es eben auf Plattformen genutzt wird, sobald man Unterschriften sammelt, also man eine Massenpetition möchte oder wie nennt sich es sonst noch?
Sammelpetition ist, glaube ich, der häufigste
Begriff. Ja, okay, eine Sammelpetition. Ist das nicht im Prinzip einfach nur ein Ersatz für direkte Demokratie, die uns fehlt? Also weil wir eben keine Volksentscheide haben, kein Volksbegehren auf Bundesebene?
Tatsächlich ist es auch ein neuer Weg raus, zu versuchen, wie man Initiativrecht sozusagen in die Politik reinbekommt, auf allen Ebenen oder auch auf sehr niederschwellig reinbekommt. Es gibt ja auf Landesebene gibt's ja Volksinitiativen, ne? Man kann als Bürger das Initiativen starten, das ist aber mit sehr hohen Kosten und Hürden verbunden. Und da ist es natürlich viel einfacher, man fängt erstmal ja, mit einer Online-Petition an und schaut, ist da überhaupt Resonanz, ne? Interessiert das die Menschen, ist das gerade dringend, ja, würde, genau, und kann ich damit schon erstmal was erreichen? Da habe ich erstmal, ja, also oft ist ja eine Petition auch überhaupt erstmal kennenzulernen, wie Politik funktioniert. Ne? Ja, wie, also mit wem rede ich da eigentlich? Wer ist der Empfänger? Was haben die für Argumente? Was spricht dagegen? Ne? Also, dass man erstmal überhaupt erstmal in Dialog kommt, das ist das Spannende. Und manchmal braucht man gar keine große direkte Demokratie, wenn man vorher schon alles miteinander klären kann.
Ich sage mal, für mich ist halt Petition eigentlich das, genau wie es ja auch übersetzt heißt, eigentlich sozusagen eine Bittschrift oder die Bittstellerrolle. Der einzelne Bürger als Bittsteller gegenüber der Macht und deswegen auch für mich immer bezogen auf den Einzelfall. Also ich habe mir Petitionen immer oder habe darum immer verstanden eigentlich, ich werde gerade ganz ungerecht behandelt oder ich komme mit einer Behördenentscheidung nicht klar und jetzt wende ich mich an diesen Petitionsausschuss und sage, könnt ihr nicht da mal gucken und gegen diese Ungerechtigkeit was tun? Und man hofft darauf, dass dann irgendjemand sagt, na, das schauen wir noch mal. Ach naja, das ist vielleicht wirklich nicht optimal gelaufen und wir regeln das mal irgendwie so. Das ist für mich eine Petition.
Genau, im klassischen Sinne ist es auch genau das und die Petitionsausschüsse und die Verwaltung sehen das auch immer noch eigentlich hauptsächlich so, leider, und erkennen aber nicht, dass sozusagen die Möglichkeiten, die jetzt sozusagen die neuen Sammel-Online-Petitionen bringen, ne, das ist ja eine ganz andere Kategorie von Art der Beteiligung. Also das ist überhaupt erst Beteiligung. Das andere ist, genau, ein Beschwerdeinstrument, ein Fürbitteninstrument, also wie auch immer, ne, dass man, das ist ja auch schon was wert, ne, dass man das gab es sogar in der DDR, ne, also sozusagen da hieß es wie ist das da? Eine Eingabe hieß es da. Ne? Also ich habe eine Eingabe und die wurden immer behandelt. Ja? Und man bekam immer eine Rückmeldung und das ist auch schon was. Aber tatsächlich diese Sammelpetition, diese massenhafte Willensbekundung von Bürgern, das ist ja eine ganz andere Kategorie und die müsste man auch also auf einem anderen Weg irgendwo dann auch eine andere Wertigkeit geben und stärker sozusagen berücksichtigen im politischen Prozess. Und dafür haben wir ja Angebote gemacht, ne, mit unserem Petitionsrecht 4.0 und genau, da hoffen wir auch, also da gibt es auch Resonanz und da gucken wir, da hoffen wir, dass wir da auch weiterkommen.
Und was bringen die Petitionen unterm Strich? Also außer, wahrscheinlich ist ja ein wesentlicher Punkt immer, man fühlt sich schon mal gut, dass man gehört wurde, wenn man eine Antwort bekommt, wenn man den Eindruck hat, irgendjemand beschäftigt sich damit, aber jetzt mal hat Facts. Was verändert sich durch die Petition? Also welche Gesetze wurden gestoppt oder wurden initiiert? Oder wo hat der Bundestag gesagt, oh, wir haben die ganze Zeit geirrt? Oder wir standen auf dem Schlauch, auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen. Danke, liebe Bürger, dass ihr mit einer Sammelpetition uns da aufs Pferd geholfen habt.
Also das ist ja, also wir sind ja nicht im Bundestag aktiv, wir sind ja auch auf kommunaler Ebene, ja. Landesebene. Also Die meisten Erfolge gibt es tatsächlich, und auch die meisten Petitionen laufen auf kommunaler, sehr regionaler Ebene. Und da gibt es, also da gibt es also wirklich Erfolge sozusagen jeden zweiten Tag bei uns auf der Plattform. Ne?
Erfolg im Sinne von,
dass es wirklich, das Anliegen wurde wirklich erfüllt oder umgesetzt. Mhm. Wie groß dann der Anteil von der Online-Petition an dem Erfolg ist, kann man immer nur spekulieren, kann man nie genau sagen, aber es ist immer ein Anteil und immer auch ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Davon denke ich, ja, kann man ausgehen. Und genau, also ja, also für uns ist natürlich auch schon Erfolg, wiederum, wie gesagt, wenn Dialog entstanden ist, wenn es da eine Rückmeldung gibt, wenn es einfach wahrgenommen wird, was da als Anliegen angemeldet wurde.
Jetzt hat aber eine Petition nicht automatisch recht. Also wenn es eine Einzelpetition ist, ist der Egoismus klar, ich habe ein Problem, ich habe eine Sorge, ein was auch immer, und damit kann man sich jetzt beschäftigen. Jetzt suche ich Unterstützer dafür, für eigentlich mein egoistisches Anliegen. Und das geht entweder, weil die anderen den gleichen Egoismus teilen, Stichwort so eine Petition, die ich da gerade gesehen habe, wir sind gegen irgendwie Parkgebühren, Landesbeschäftigte wollen halt keine Parkgebühren zahlen, dann unterschreiben alle, die keine Parkgebühren irgendwo bezahlen wollen, naheliegend. Oder ich unterstütze ein einzelnes Anliegen in der Annahme, das könnte richtig sein, ohne dass ich Ahnung habe, um was es eigentlich geht. Also eben die Einzelne, die da sagt, ich brauche einen neuen Rollstuhl, die Krankenkasse zahlt mir den gar nicht, das kann ja wohl nicht sein, und dann unterschreiben ganz viele, sagen, das kann ja wohl nicht sein, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt entsteht ein öffentlicher Druck, und wenn man ein bisschen Ahnung von PR hat, wird man natürlich sofort diesen Rollstuhl bezahlen, damit die Sache vom Tisch ist. Ob das jetzt richtig war oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Man macht es dann einfach. So kann man sagen, Petition erfolgreich, klar, aber das heißt ja nicht, dass es richtig war. Das wird ja gar nicht, wird ja damit nicht gesagt. Und das prüft ja wohl ihr auch nicht, weil ihr sagt natürlich, wir sind ja keine Partei, sondern wir sind ja nur eine Plattform, auf der alles, was nicht gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, wie soll ich sagen, beworben werden darf, also jedes andere. Mhm. Ne?
So. Also aber ich meine, also ja, das gibt auch, aber es ist, ich meine, das ist ja, also man kann das Instrument ja nutzen, ja, wie man es halt braucht. Also das, wir machen da keine Vorschrift, wofür man das nutzt oder was besser ist. Ob nur die Gesetzesinitiative besser ist, die vielleicht allen Menschen hilft am Ende, wenn da ein besseres Gesetz bei rumkommt, oder wenn es ein Einzelanliegen ist. Ein Einzelschicksal, was bisher, weiß ich nicht, unter den Tisch gekehrt wurde, wo man Öffentlichkeit drauf lenken will. Da gibt es ja auch Gerichtsfälle, die irgendwie wieder aufgerollt werden sollen, sowas gibt es. Oder Migrationsthemen, wo Menschen abgeschoben wurden, was Menschen ungerecht finden. Also das ist schon ein häufiges Thema, auch Einzelschicksale, wo man versucht, Empathie zu werben und Menschen dafür zu aktivieren, dass sie sich dafür einsetzen. Das ist, finde ich, ist ein legitimes Anliegen. Und ich würde das gar nicht werten, ob was besser ist, welche Art von Petition besser ist oder nicht.
Legitim ist es auch, ist sicherlich. Mich interessiert ja nur die Frage, wo ist es sozusagen im demokratischen Spielfeld zu verorten? Also für mich ist ja eine Petition auch einfach Lobbyismus.
Absolut, das ist im besten Fall Bürgerlobbyismus, so nennen wir das auch. Okay, aber das ist auch nicht falsch, Lobbyismus ist ja auch richtig.
Aber er ist einseitig. Das ist ja sozusagen das Problem dabei. Also wenn wir eine Petition haben, auch wenn ihr Diskussionsmöglichkeiten dazu anbietet, dann geht es darum, eine Sache nach vorne zu bringen, und es geht nicht darum zu überlegen, ob es insgesamt sinnvoll ist. Ich nehme mal so ein Stichwort, weil das war jetzt schon vor Silvester und ist gerade aktuell wieder, habe ich gesehen, Verbot von Silvesterfeuerwerk. Das ist wunderbar, auch purer Egoismus natürlich. Wie kommt sowas? Einfach irgendjemand sagt, mich nervt's oder ich brauch's nicht, ich finde es doof, ich erhebe mich moralisch über diese ganzen Dumpfbacken, die da doof rumknallen. Jetzt führe ich noch zwei, drei Argumente an, Geldverschwendung, Umweltverschmutzung, arme Tiere, die leiden und so weiter. Ja, das spricht doch alles dafür, dass wir es verbieten. Jo, klar. Dumme ist nur der Aspekt sozusagen, gibt es überhaupt sozusagen demokratische Grundlage, hier etwas zu verbieten, nämlich die Freiheit anderer einzuschränken. Die wird ja gar nicht diskutiert, sondern es wird so getan, als ob jetzt eine Menge, je mehr unterschreiben, umso größer, dagegen ist, dass noch privat geballert werden darf. Damit wird ein Druck aufgebaut, das will man ja als Lobbygruppe. Und die Politik sieht sich entweder gedrängt zum Handeln oder noch viel besser, sie sieht sich endlich ermutigt, das zu machen, was sie sowieso die ganze Zeit schon machen will, weil ja wahrscheinlich auch andere Lobbygruppen, die Polizei, der Rettungsdienst und pipapo, alle eh schon immer sagen, wir wollen das Ganze einschränken. Und jetzt kommen die Bürger auch noch da, ein paar Bürger mit 10.000 Unterschriften, vielleicht mit 100.000 Unterschriften, vielleicht mit 1 Million Unterschriften, und sagen, wir wollen, dass es verboten wird, und dann wird es verboten. Das Problem ist halt nur, wir haben ja keinen demokratischen Prozess dabei gehabt. Das heißt, die ganzen Böllerwerfer, die sind ja zum großen Teil dann da gar nicht unterwegs. Also die können ja auch, die können, würdest du sagen, können ja eine Gegenpetition starten oder irgendwie so. Aber es ist kein demokratischer Aushandlungsprozess, sondern eine Lobbygruppe sagt, wir wollen das nicht, wir brauchen es nicht, wir finden es doof und wir machen so viel Druck und wir sind gewichtig, wenn es gut läuft, haben wir noch ein paar Testimonials, die da rumspringen, dass wir wahrgenommen werden im Vergleich zu der großen Mehrheit, die nicht wahrgenommen wird.
Also ja, also ich glaube, so einfach ist es dann zum Glück doch nicht. Und ich glaube, dass so eine Petition immer so ein Katalysator für irgendein Thema ist, was gerade dann hochkommt und was dann aber auch wirklich öffentlich und breit diskutiert wird in den Medien. Weiß ich nicht, am Stammtisch, da werden so eine Themen ja durchgegangen. Ne? Tempolimit, da war ja auch der Versuch, ja, wir wollen jetzt mal wieder Tempolimit machen. Und da gab es aber einen riesen Aufschrei. Das geht halt nicht und das wollen die nicht. Und das ist dann eine öffentliche Debatte, die dann geführt wird, die vielleicht gar nicht mehr auf der Plattform geführt wird. Ja, vielleicht macht man eine Gegenpetition, ja, aber das ist gar nicht entscheidend. Am Ende gibt es einen öffentlichen Diskurs über so ein Thema, wenn es denn wirklich immer noch nicht sozusagen eine klare Mehrheit in der Gesellschaft gibt. Also wenn bei Böllern keiner aufgeschrien hat, dass sie das nicht wollen, dann ist vielleicht schon wirklich da, weiß ich nicht, der Konsens schon da in der Gesellschaft, ne? Wenn es da keinen Aufschrei gibt.
Ja, aber der Konsens kann ja nicht da sein, sonst wird er einfach nicht geböllert werden. Dann braucht ja niemand was verbieten.
Also wir sehen offensichtlich, aber warum geböllert wird, das kann man, da gibt es verschiedene viele Gründe, weil man es schon immer gemacht hat oder weil es der Nachbar macht. Also das muss ja gar nicht gut sein oder legitim. Also das ist ein nachvollziehbar sein. Also das finde ich nicht schlimm, dass man
das, also auch der Böllerer zu seinem Heil geführt wird durch das Böllerverbot, so wie der Raucher durch das Rauchverbot zur Kehrung gebracht wird oder wurde.
Ich bin ein liberaler Mensch, ich möchte so wenig Verbote wie möglich, natürlich, aber genau.
Also ja, das ist aber für mich jetzt ein Grund zu sagen, ein Böllerverbot halte ich für kompletten Schwachsinn. Also ich böller nicht, habe nie geböllert, ich habe selber Hunde, die darunter leiden.
Wir reden jetzt nicht über deine persönliche Meinung, wir reden ja um den Prozess.
Ganz genau, deswegen sage ich ja einfach nur, weil es gerade nicht um meine Meinung geht, sehe ich einfach nur, dass hier sich, weil mir ist klar, es werden Verbote kommen. Wir haben die schon zum Teil in Innenstädten wegen Fachwerkhäusern, Brandschutz, Pipapo, das wird ausgebaut, ausgeweitet. So wird es halt mit vielen Verboten gemacht. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, mit welchem Recht verbiete ich dem anderen etwas? Selbst wenn ich die Mehrheit bilde, weil wir reden aber viel vom Minderheitenschutz und meinen damit immer ganz abstruse Dinge. Also jeder meint da seine politischen Minderheitsgruppen, Minderheitlinge, was weiß ich was damit. Was wir damit aber nicht meinen, normalerweise ist grundsätzlich das Verbot, dass die Mehrheit einfach mal willkürlich über eine Minderheit bestimmt. Weil das ist grundsätzlich undemokratisch. Wenn ich das nämlich mache, dann kann ich ja permanent mit wechselnden Mehrheiten jedem alles verbieten, quasi jeden anderen den ganzen Tag köpfen oder sonst irgendwas damit tun. So kommen wir nicht voran. Das heißt, wir brauchen ja grundsätzlich die Legitimation, dass ich überhaupt einem anderen etwas gebiete oder verbiete. Ja, das wäre
ja, denke ich mal, die Grundlage eigentlich. Das ist schon sehr philosophisch, ja, aber warum nicht? Also am Endeffekt entscheidet es aber trotzdem immer noch ein Parlament, ein gewähltes Parlament, ein Gremium. Also dass das Thema gerade hochkommt, das Agenda-Setting, das macht die Petition vielleicht oder was auch immer, ja. Die Demonstration auf der Straße, also das ist ja legitim. Aber am Ende entscheiden darüber immer noch sozusagen Vertreter im Parlament. Und wenn da nicht genug liberale Kräfte drin sind, dann ist das wirklich ein Problem für diese Menschen, denen das sehr wichtig ist.
Ja, na klar, aber das heißt ja für mich eben nur, es bestärkt ja das System, das wir haben, eben diesen Lobbyismus. Es setzt sich immer der Stärkere durch. Also als Biologe ist mir das natürlich auch nicht fremd. Na,
genau, aber dafür, die Gefahr sehe ich auch Petitionen können die Gesellschaft spalten und mit Populismus sozusagen, ja, wer am lautesten schreit, gewinnt. Das ist auch eine Gefahr, die ich auch sehe und der wir auch versuchen zu begegnen. Also wir machen auch zum Beispiel transparent, woher kommen Unterstützer, kommen die alle aus einem E-Mail-Verteiler von einem Lobbyverband oder ja, sind die wirklich organisch gewachsen? Also das versuchen wir auch alles sozusagen sichtbar zu machen und sozusagen auch greifbarer zu machen, wer sind die eigentlich, die da unterschreiben. Und ja, wie schafft man das, dass eben nicht der lauteste gewinnt? Also man muss eben auch Diskussionsplattformen bieten, also wirklich sozusagen mehr Diskurs auch auf der Plattform anbieten. Also da in die Richtung wollen wir auch arbeiten, dass wir, ja.
Aber es ist ja ähnlich wie bei einer Partei oder so, sag ich mal. Die Linie ist ja vorgegeben. Also wenn ich als Petitionsstartender, sagt ihr, als Petent, als Initiator oder wie, mit einem Anliegen antrete, dann wird es ja wahrscheinlich nicht allzu häufig vorkommen, dass ich im Laufe des Prozesses dann sage, ach, ich habe es mir nochmal anders überlegt, ich ziehe zurück. Oder könnt ihr solche Diskussionsverläufe beobachten?
Na, also bei uns ist zum Beispiel auch möglich, dass wir den Inhalt der Petition auch immer wieder noch anpassen können, wenn es jetzt im Wesensgehalt sich nicht ändert. Also dass man auch noch sagt, aber jetzt durch die Resonanz ist es irgendwie ein anderer Schwerpunkt wichtiger oder man nimmt Forderungen raus, die vielleicht ja, zu krass waren, keine Ahnung. Also also da gibt es schon eine Art Deliberation auch schon während der Sammlungsphase auch von der Petition. Das finden wir ganz, ganz, ganz gut, also ganz, ganz gesund. Was war die Frage?
Meine Frage war, ein Petent hat ja eine Idee oder hat eine Forderung. Mhm. So. Und jetzt gibt es zwar die Diskussionsforen meinetwegen dazu, mhm. aber das dient doch, wie eben, wenn Parteien miteinander diskutieren, nicht ernsthaft dazu, seine Meinung anzupassen, zu verändern, also offen zu sein, sondern es dient doch immer nur dem Argumentieren für die eigene Position. Und meine Frage ist, habt ihr solche Fälle erlebt, dass jemand eine Petition startet und im Diskussionsverlauf dann plötzlich sagt, ihr habt mich überzeugt, das ist eine dumme Idee, ich ziehe sie zurück oder ich votiere plötzlich fürs Gegenteil?
Na, so krass wahrscheinlich nicht, aber es gibt Menschen, die haben ein Bedürfnis, einen Bedarf und können den gar nicht artikulieren oder was wissen gar nicht die Lösung. Und die fangen erstmal an und wir helfen dann tatsächlich auch, eine Forderung zu stellen oder wir geben Hinweise, guck mal, da gibt es eine andere Petition, die hat genau die Forderung zu deinem Bedürfnis, zu deinem Problem. Und auf die Art, genau, also vermitteln wir da auch und helfen
auch Menschen. Also bringen die Leute persönlich zusammen damit.
Zusammenzubringen, genau. Also das ist sozusagen redaktionelle Arbeit bei uns. Wir versuchen auch Petitionen immer auf ein Qualitätsniveau zu heben, dass das immer sozusagen auch verständlich und lesbar und nachvollziehbar ist, was die Menschen da. Die Petenten da schreiben und genau, ist auch ein Anspruch, dass alle Gruppen die gleiche Chance haben, ihr Anliegen zu artikulieren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Mhm. Oder das können eben nicht alle.
Mhm. Und ihr tretet jetzt dafür ein, dieses Petitionswesen verstärkt zu nutzen? Also dieses Petition 4.0 oder wir müssen reden?
Also, wir wollen es wirksamer machen, ja. Wir wollen tatsächlich mehr sozusagen, also die auch damit auch ein Stück weit einen Kulturwandel herbeibringen, dass eben Repräsentation und nicht nur Repräsentieren ist, ne, von oben nach unten, sondern dass es auch immer ein Recht auf angehört werden gibt, dass es ein Recht auf Antworten gibt zu einem Thema und das ist halt, das gibt es halt noch nicht, das ist halt nicht selbstverständlich.
Aber es bleibt trotzdem, wie gesagt, dabei der Bürger als Mitsteller. Also das heißt, es ist ja ein altes herrschaftliches Modell eigentlich. Es wird ja nicht so gesehen, man kann es auch anders betrachten, ohne dass sich an dem System irgendwas ändert. Einfach nur die Betrachtungsweise könnte ja auch sein, Politiker sind einfach Servicekräfte. Die verstehen sich natürlich selber nicht so.
Ich glaube aber, man kann ja nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ich glaube, dass man erstmal den Kulturwandel auch in der Politikebene hinbekommen muss, dass man da hinkommt. Ja, stimmt, hier ist immer ein Geben und Nehmen.
Was verlangt dieser Kulturwandel denn? Also um es mal konkret zu machen, welche Kultur soll entstehen?
Also die sollte so, also dass man zwischen den Wahlen auch mal ein bisschen mit dem Bürger redet und drauf hört, was er will. Also das ist ja schon mal das Mindeste. Dass eben nicht einfach stur der eigene Koalitionsvertrag abgearbeitet wird und von vorne bis hinten und dann was Neues, steht nicht im Koalitionsvertrag. Machen wir nicht. Also das ist ja absurd. Ich meine, da sind 4 Jahren passiert eine Menge in der Welt. Und darauf nicht einzugehen und auf die Bedürfnisse der Bürger einzugehen, auch wenn man ja falsch abgebogen ist, in die falsche Richtung läuft mit seiner Politik, dann hat man eben nicht 4 Jahre oder 8 Jahre heute mehr Zeit oder wartet, bis eine ganze Partei sich selber zerlegt hat. Das ist halt, da geht halt zu viel kaputt zwischendurch. Und warum kann man da nicht ja, das ein bisschen optimieren? Also da gehört ja nicht so viel dazu.
Aber jetzt müsst ihr mit Politikern ja quasi zusammenarbeiten, qua Geschäftsmodell oder qua, wie soll ich sagen, Arbeitsgrundlage einfach, ja. Aber glaubst du wirklich, dass über Petitionen oder überhaupt, dass Bürger ihre Anliegen vorbringen, die Politik gestaltet werden kann?
Das glaube ich, sonst würde ich es nicht machen. Also das ist ja genau das, das funktioniert auch. Also wir sehen ja, dass es funktioniert. Wir sehen es auf den Landes- und Bundesebenen, dass die sich freuen, wenn da wenn die Petitionen von den privaten in Anführungszeichen Plattformen bei ihnen eingereicht werden. Das ist für die Anerkennung auch, dass der Prozess, den sie da haben, dass der sozusagen auch bekannt ist in der Bevölkerung. Allein das ist schon. Also die Petitionsverwaltung und Ausschüsse, die sind ja auch auf verlorene Posten. Wenn es die freien Plattformen, die zivilgesellschaftlichen Plattformen, Petitionsplattformen nicht gäbe, würde ja das Instrument bis heute noch sozusagen nur Experten bekannt sein oder kleinen Gruppen. Aber das, genau, also dass es so populär geworden ist, das ist ja auch ein Verdienst dieser freien Plattformen. Und davon profitieren dann ja auch sozusagen die Politiker und die Verwaltung im Petitionsausschuss. Und das ist schon, glaube ich, ja, ein richtiger Schritt. Und genauso auf kommunaler Ebene, wir haben auch ein Werkzeug entwickelt, was Gemeinden und Städte und Kreise bei sich einbinden können auf ihrer eigenen Webseite und wo man dann sozusagen auch so eine Art Initiativtool hat oder Anliegentool hat oder Petitionstool hat, wo Menschen ihre Anliegen schildern können und dann kriegen die auch da eine Rückmeldung. Ne? Weil mit Quorum oder ohne, je nachdem, gibt es dann verschiedene Varianten, wie stark dann sozusagen die Rückmeldung ist oder wie intensiv dann die Befassung damit ist. Und da ändern auch Gemeinden auch ihre Kommunalsatzung, ne, dass sie sozusagen da reinschreiben, wenn so eine Petition da kommt, dann reagieren wir darauf, dann ist uns das wichtig. Wir respektieren da die Anliegen der Bürger. Das ist schon ein Kulturwandel, wenn man das da sozusagen, also das ist ja dann institutionalisiert, solche Geschichten.
Aber der Unterschied zwischen Petition und sonstigen Unterschriftensammlungen ist dann eigentlich nur, dass ihr es ausschließlich eben über diesen Weg Petitionsausschuss oder wie immer das jeweilige Gremium dann heißt, einspeist?
Das kann auch direkt an ihm, also das ist ja auch im Ermessen des Petenten. Also wir empfehlen auch immer, dass er dann, er soll an den Ausschuss gehen, aber er soll sich auch an die Entscheider richten, in den Ministerien, er soll auch, also auf verschiedenen Wegen das probieren, mit Druck über die Öffentlichkeit, also das. Also man hat ja praktisch, wir sehen das als so temporäres Mandat des Petenten. Ne? Das ist dann wie ein Mandat, wenn man gewählt wird, man hat das Mandat, zu einem Thema öffentlich zu sprechen und dann die Interessen zu vertreten. Und das kann er auf allen Wegen machen, also mit allen, ja, die er zur Verfügung hat. Und genau, als Lobbyist gegenüber Ministerien, als sozusagen Bürger im Petitionsausschuss, der dann ein Anliegen hat, also da machen wir ja keine Vorgaben.
Und wie geht ihr damit um, dass es aber trotzdem so viele Themen gibt, ob die jetzt als Petitionen bei euch schon gelaufen sind oder nicht, wo du jedenfalls weißt, dass eine klare Mehrheit wäre dafür, würde bei euch auch unterschreiben und so weiter, und es tut sich aber trotzdem in der Politik nichts. Also es gibt doch genug Themen, wo man einfach weiß, Politik macht es halt nicht. Ja, kannst du Petitionen schreiben, wie du willst.
Der Klassiker sind ja die Hanfpetitionen, ne? Die gibt es ja alle Jahre immer wieder auch in sehr, sehr hohen Stückzahlen, aber ich glaube, das ist auch einfach. Also braucht man auch einfach Geduld. Also das ist Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft, die darf halt auch nicht einfach so funktionieren. Die kann nicht einfach von heute auf morgen. Also wenn da einer was
ist das in der Gesellschaft? Also glaubst du, dass es da noch umstritten ist?
Also das ist ja, ich meine, also Politik sind ja Bohren dicker Bretter, ne? Wissen wir ja alle. Und aber das müssen aber auch die Bürger machen.
Ja, aber die Politiker legen ja selber die dicken Bretter dahin.
Das ist auch gut so. Das soll ja auch den Status quo erstmal auch schützen, dass man nicht sozusagen alles über den Haufen wirft. Das gehört dazu. Mhm. Und die Bürger müssen genauso eine dicken Bretter bohren wie die Politiker.
Warum? Ja, aber deswegen ist das eben nicht einfach nur eine philosophische Frage, sondern es ist die Sache, dass eben Grundlagen nicht geklärt sind, meiner Ansicht nach. Wir haben zwar schön im Grundgesetz stehen, freie Entfaltung der Persönlichkeit, so, aber de facto kann die halt von der Politik beschränkt werden, wie sie gerade lustig ist. Sie muss immer nur behaupten, das sei gut für entweder alle oder für bestimmte oder sogar für denjenigen selber, also die komplette Fremdbestimmung. Denn anders gibt es ja überhaupt gar keine Legitimation für ein Cannabisverbot zum Beispiel. Also egal, was ich mit überhaupt für jegliche Droge, so ich nicht fremdgefährdend bin, ja, da könnte man auch sagen, musst du dich einschließen lassen dann dafür. Aber ansonsten gibt es keine Legitimation, überhaupt einem Menschen irgendeine Vorgabe, irgendeine Prohibition aufzustellen, zu sagen, das und das darfst du mit dir selber nicht machen. Die Politik tut es aber natürlich. Die verbietet ja dort alles Mögliche. Sie verbietet dir ja sogar den professionellen Suizid. Übrigens auch gegen klare Mehrheit in der Bevölkerung. Ja, also darf sie sich noch vor ein ICE schmeißen, was heißt, darf sie nicht, ist ein gefährlicher Eingriff im Eisenbahnverkehr, dürfen dann deine Angehörigen hinterher zahlen. Ja, ist ja so, es wird in Rechnung gestellt, das Wegkratzen von der Schiene, der Ausfall und so weiter. Aber du darfst dir keine professionelle Hilfe suchen dafür. Hat der Bundestag nun mal verboten.
Ja, das inhaltlich will ich da gar nicht diskutieren.
Mir geht es auch nur um die Grundsatzfragen der Herrschaft.
Also es gibt auch genauso andere Beispiele. Also Ehe für alle wurde plötzlich von heute auf morgen entschieden und sogar sozusagen jeder sozusagen nach eigenem Gewissen und Wissen. Und das hat funktioniert.
Dann. Ja, aber bleibt ja trotzdem der gleiche willkürliche
Blödsinn. Das hat Jahrzehnte gedauert.
Wieso ist die Ehe dann immer noch auf zwei Personen beschränkt? Warum dürfen es nur Menschen sein? Warum darf ich nicht meinen Staubsauger heiraten, meine Kuh heiraten? Warum darf ich nicht eben mit meiner ganzen Sippschaft verheiratet sein und so weiter? Es bleibt eine vollkommen willkürliche Konstruktion.
Genau, das hat ja auch Jahrzehnte gedauert. Also das ist halt, ich meine, es gibt ja die Kulturbewahrer und die Revolutionäre, die alles umstellen wollen. Und das ist natürlich immer, ja, also das ist ambivalent, also das ist auch okay, weil ich meine, das wird immer so sein, also das wird immer, also das wird auch kein anderer demokratischer Prozess ändern, damit müssen wir einfach leben und das...
Wieso wird das kein anderer demokratischer Prozess ändern? Also was man an diesem Beispiel Homo-Ehe ja sieht, ist, auch da hat einfach Lobbyismus gewirkt. Das heißt,
so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, es ist auch in einer Gesellschaft, es gibt da auch keine klaren Mehrheiten oder keinen Konsens in die eine oder andere Richtung. Da wird es dieselben Ängste und Sorgen geben, wie auch sozusagen die Politik sozusagen abbildet dann über solche Entscheidungen.
Naja, weil du sagtest ja gerade selber, es ist dann plötzlich sehr schnell gegangen. Es ist ja quasi, das kann man ja bei anderen Sachen auch sagen, es sind Selbstläufer. Also die ganzen Rauchverbote waren auch ab vollkommen klar, ab einem bestimmten Level, wo man gemerkt hat, aha, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt können sie zuschlagen, sag ich mal, mit ihren Verboten. Da war klar, dass jetzt so eine ganze Kaskade kommt. Und das kannst du in anderen Bereichen genauso sehen. Wie gesagt, dann wird ein Alkoholverbot erstmal nur in einem bestimmten städtischen Bereich erlassen, dann wird es ausgedehnt, dann macht man dies, das, jenes. Also wenn klar ist, was sozusagen Herrschaft will, dann ist auch klar, dass das kommen wird. Aber es wird eben nicht grundsätzlich diskutiert. Bei dem Beispiel mit der Homo-Ehe, da hat sich ein bestimmtes Interesse durchgesetzt, aber es wurde eben nicht geklärt, brauchen wir überhaupt noch das Institut der Ehe? Ja, das hat der Staat natürlich nicht aus der Hand gegeben.
Also ja.
Man hätte ja viele ganz grundsätzliche Fragen stellen können. Wurden natürlich auch irgendwo, alle schlauen Gedanken sind irgendwo natürlich gesagt und gedacht worden, um Gottes Willen. Aber sie spielten in der Diskussion keine Rolle. In der Diskussion spielte nur eine Rolle, wir wollen gleichberechtigt sein. So, und dann wurde sozusagen ein sehr antiquiertes Instrumentarium ein bisschen ausgeweitet.
Ja, also ich glaube, Politikveränderung geht immer nur in sehr, sehr kleinen Schritten und vielen kleinen Schritten. Also das glaube ich, und das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Also
was heißt nicht schlimm?
Vielleicht würde es schneller gehen, würde man radikalere sozusagen Vorschläge zur Abstimmung stellen. Ja, aber passiert nicht, finde ich.
Ja eben, und das ist doch in weiten Teilen richtig schlimm.
Und
ja. Wir gucken, also ich meine, seitdem ich politisch irgendwie mitwirke, meine erste politische Handlung war, einen Brief an Bundeskanzler zu schreiben, damals Schmidt, wegen der brutalen Pferdetransporte, von denen ich damals irgendwo gelesen hatte. So, und es ist bis heute in dem gesamten Bereich der industriellen Massentierhaltung hat sich nichts verbessert. Es gibt 1000 Vorschriften mehr, aber besser geworden ist nichts. Es ist vieles nur schlimmer geworden.
Genau, es liegt nicht.
Es ändert sich nicht.
Also das liegt aber nicht nur an der Herrschaft. Also das finde ich zu einfach. Also es gibt einfach, glaube ich, in der Bevölkerung eben nicht genug Menschen, die diese Pferde retten wollen. Das ist wahrscheinlich so. Und dann bist du eine Minderheit in dem Fall und musst mit der Mehrheitsmeinung leben, in der du hier lebst. Oder musst auswandern. Also
das eine wäre ja, dass man auch das einfach wieder grundsätzlich erklären müsste, so wie ich das vorhin vorgeschlagen habe und was ich das Problem an Petitionen finde, ja, dass eben immer so einzelne Aspekte nur gesehen werden. Wir haben ja ein Tierschutzgesetz, also grundsätzlich sagen wir mal, kein Mensch darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Leiden, Schmerzen oder Schäden zufügen. Jetzt ist es dann die willkürliche Definition zu sagen, naja, und dass wir halt die Eintagsküken schreddern und dass wir die Schweine betäubungslos kastrieren und dass wir die überhaupt alle so eng halten und dass wir sie über tagelange Transporte schicken und. Das ist irgendwie vernünftig.
Weil da gibt es ja Fortschritte, oder? Also ich meine, da passiert gerade was.
Ja, aber es unterm Strich bleibt es marginal, wenn du dir einfach anguckst, was passiert. Und deswegen meine ich, wenn man dann sagt, es ist ja auch schön, dass alles so langsam dauert, ich beobachte das jetzt seit bald 40 Jahren und sage einfach, das geht natürlich viel zu langsam und das geht auch anderen viel zu langsam. Das ist einfach unerträglich, dass sich da nichts tut. Und da kann ich eben Petitionen schreiben, so viel ich will, da kann ich Demonstrationen machen, da können hier 100.000 Leute am Brandenburger Tor stehen oder so. Es ändert sich nichts, es tut sich nichts und das weiß ich auch vorher. Das kann ich auch zu anderen Beispielen natürlich sagen, können so viele Beispiele nennen, wo sich einfach nichts tun wird, weil man weiß, die Institutionen sind halt einfach mal so. Und das ist doch die Frage, die wir an die Demokratie richten müssen. Also wenn wir immer so, es wird immer so fokussiert auf ein paar rechte Spinner oder sonst irgendetwas, aber es geht doch um grundsätzliche Fragen. Können wir ernsthaft etwas gestalten oder nicht? Können wir gestalten, dass wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft ohne diese brutale, rein kommerzielle Tierquälerei und Ausbeuterei als ein einziges Beispiel? Können wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft haben, die es ermöglicht, dass auch in 4 Generationen überhaupt noch Menschen leben können? Im Moment spricht nichts dafür, um ganz ehrlich zu sein. Ja? So, also wo ist da die politische Gestaltung?
Du kritisierst die Reformfähigkeit von den politischen Systemen generell, also wie reformfähig ist es oder wie können große Fragen sozusagen angegangen werden? Also
genau, weil sie alle nur lobbyistisch angegangen werden. Das ist ja das Problem. Und sozusagen meine Frage, die dann immer mitschwingt, ist Petitionen. Es gibt immer guten Lobbyismus, natürlich kann ich das so sagen, aber es bleibt eben dieses System. Lobbyismus probiert sich durchzusetzen. Es geht nicht darum, dass wir vernünftige Entscheidungen treffen.
Das ändert nicht das demokratische System, genau. Petitionen versuchen das so ein bisschen zu lindern, den Schmerz, dass Bürger 4 Jahre lang nichts zu sagen haben. Also es ist klar, es ist noch nicht sozusagen da, wo wir hinwollen, möglicherweise. Also es gibt ja auch neuere Ansätze mit Losverfahren und Co., also wo ja schon Ideen existieren, die wesentlich radikaler sind noch als sozusagen ein Initiativrecht auf allen Ebenen zu fordern. Das natürlich.
Ja, aber deswegen die Frage, es geht dann doch, irgendwo geht es immer um die Machtfrage. Also so banal ist es halt. Es wird gerne verklärt mit allen möglichen anderen Begriffen, aber letztendlich geht es um die Machtfrage. Und ich finde es immer erstaunlich, gerade im Bereich der Bürgerbeteiligung, wie devot sich auch dort eben die Förderer von Bürgerbeteiligung verhalten und immer sagen, also das Primat der Politik wird auf keinen Fall in Frage gestellt. Selbstverständlich haben die Entscheider zu entscheiden und. Ja, hier Stiftung Zukunft Berlin ist da so ganz groß drin. Die möchte da immer von Augenhöhe und so weiter. Aber es bleibt natürlich dabei, Entscheider entscheiden. Also wir sind ja nur die armen, kleinen, dummen Bürgerchen. Es ist ein groteskes Bild, über das hoffentlich später mal Generationen sich kaputt lachen werden. Wie man so dumm sein konnte. Und da sind wir kein bisschen weiter als Jean-Jacques Rousseau, der schon gesagt hat, frei ist der Mensch geboren und überall liegt er in Ketten. Also es hat sich ja nicht geändert, nur weil wir hier frei rumlaufen, aber in Wirklichkeit in unserem Handeln extrem beschränkt sind, überwacht werden und.
Nicht ganz so pessimistisch wie du, weil ich glaube, dass sich dieses System seit vielen Jahrhunderten ja auch bewährt hat und zumindest auch schrittweise weiterentwickelt hat und verbessert hat. Und es ist immer noch die beste aller möglichen Formen von gesellschaftlicher...
Weil keine andere ausprobiert wird.
Weil alle anderen waren bisher schlechter. Und man muss, ich glaube, man darf auch die Gesellschaft nicht überfordern. Also ich glaube auch Mitbestimmung, Selbstbestimmung und solche modernen Formen wie Bürgergremien, die brauchen auch eine Grundlage. Ich glaube, die Voraussetzung dafür ist, dass Menschen... Also ihre Grundbedürfnisse erstmal erfüllt haben. Ne? Sie brauchen Schutz, Sicherheit und also eine Grundversorgung. Und sie brauchen ein gewisses Maß und Grad an Bildung, also eine breiten Bildung. Und vor 200 Jahren gab es das alles nicht. Und da hätte vielleicht so eine direkte Demokratie mit Bürgergremien vielleicht auch gar nichts geholfen. Die hätte nur großes Chaos verursacht. Und also ich glaube, jedes demokratische System braucht auch seine Zeit oder braucht auch die Zeit dahin.
Aber die Macht wurde nie freiwillig abgegeben, auch das wissen wir aus der Geschichte.
Das
ist ja auch eine Verklärung zu sagen, es gab kein System, das so gut war wie unseres. Wir haben ja aktuell kein anderes. Also rein wissenschaftlich würde man sagen, das ist ja Nonsens. Ich kann ja nicht gucken, wie sieht es heute aus und wie haben mal Könige und Kaiser vor Jahrhunderten agiert. Das ist ja ein sehr dubioser Vergleich. Ich müsste ja dann heute sagen, okay, Bayern kriegt seinen König wieder und so weiter. Ja, Hessen sein wir in Kurfürstentümer auf. Probieren einfach mal alle verschiedenen Systeme parallel aus. So geht natürlich in der Form nicht. Aber die Veränderungen, die kamen ja nie dadurch, dass die Politik oder die Herrschaft gesagt hat, wir haben den Eindruck, wir herrschen gar nicht so gut, da müssen wir vielleicht mal nach was anderem gucken, sondern da mussten immer Köpfe rollen. So, also freiwillig ist ja nie jemand gegangen.
Das ist richtig, ja. Ich, Also es gab ja immer revolutionäre Umwälzungen, wo dann größere sozusagen Anteile von Macht abgegeben wurden oder sozusagen auf mehrere Schultern verteilt wurden. Also diesen Prozess kann man ja schon beobachten. Und, ich glaube auch, dass das, also umso absurder ein System irgendwann wird, wie sozusagen Macht ausgeübt wird, wird es irgendwann sich auch wieder selbst abschaffen oder ad absurdum führen und dann wird es halt eine nächste Form von Gewaltenteilung, Machtausübung geben und wie die nächste Form aussieht, die können wir ja mitgestalten. Da können wir ja Vorschläge machen und ausprobieren, experimentieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist ja unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft zum Beispiel.
Also eigentlich sind wir uns doch wahrscheinlich nur in deutlichen graduellen Unterschieden. Es gibt so ein Interesse der Bürger, mehr zu entscheiden. Und zwar mehr Sachentscheidungen zu treffen. Das heißt ja nicht, dass jeder überall beteiligt werden will, aber die Leute sind nicht mehr damit zufrieden, dass sie sich irgendwie für eine Partei entscheiden sollen. Was schon damit anfängt, dass eben Parteien auch ein uraltes Konstrukt sind, das meiner Ansicht nach in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr passt. Deswegen gibt es ja viel, viel schlauere Vorschläge, wie man das machen könnte, wie man Interessen artikulieren könnte. Aber zu sagen, ich wähle schwarz oder rot und damit sind alle Lebensfragen geklärt, vom Fahrradweg über Energieversorgung, Auslandsrecht, pipapo, das ist ja hinfällig, ja. Also so klassisch schwarz-weiß ist es eben nicht mehr. Es ist nicht mehr so, dass unser ganzes Leben auf eine Sache fokussiert ist, also nach dem Motto, ich will endlich aufsteigen, ich will endlich auch irgendetwas haben oder so, da sind wir nicht mehr.
Die Zeit ist dafür gekommen auch, wirklich, dass Menschen sich stärker einmischen wollen. Das ist ja seit Stuttgart 21 ist es auch für alle, glaube ich, bewusst, dass das nicht mehr ohne Teilhabe geht, durch Mitbestimmung geht. Und ich glaube, die Menschen haben einfach auch also inzwischen den Bildungsgrad oder die Erziehung genossen, zu selbstbestimmten sozusagen Wesen sich da einzumischen zu wollen und haben auch die Kapazität, neben Arbeit und vielleicht Familie, dass sie auch noch tatsächlich auch noch über Politik nachdenken können. Das war auch nicht immer so. Und darauf muss man reagieren. Darauf müssen die Parteien reagieren. Und Parteien sind ein denkbar schlechtes Angebot tatsächlich, weil sie selbst intern auch nicht sehr demokratisch sozusagen strukturiert sind. Und natürlich sucht man sich da neue Akteure, ne, Zivilgesellschaft, gibt's viele, viele neue Player, viele, viele Vereine, Organisationen. Und Spendenaufkommen in der Richtung steigt auch rasant an, weil Menschen das auch wertschätzen, die Arbeit, die da gemacht wird. Und ja, und auch in der Zivilgesellschaft, auch in den NGOs, wird es auch irgendwann auch einen Wettbewerb geben. Wer hat denn die beste Lösung? Wer hat die beste Idee? Wer hat die besten Angebote, wie man es besser machen, wie man Politik besser machen kann, wie man die Machtfrage anders stellen kann?
Bei Stuttgart 21 kann man ja nicht nur, es wird ja immer als eine Initialzündung für wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung gesehen, aber eigentlich fokussiert sich daran ja auch das Problem eben von Bürgerbeteiligung im Sinne von Lobbyismus, dass die Politik nicht zu Unrecht sagt, wir kriegen ja überhaupt nie ein fortschrittliches Modell durch, wenn immer die am lautesten krakeelen, die gerade irgendwas nicht haben wollen. Das ist ja klar, sobald ich eine Stromtrasse irgendwo bauen will, wird jeder, der davon betroffen ist, sagen, ich bin dagegen, brauchen wir nicht, pipapo. Das heißt, Stuttgart 21 ist ja genau so ein Beispiel. Wir können zwar mit Petitionen dagegen sein, wir können mit Demonstrationen dagegen sein, mit zivilem Ungehorsam dagegen sein oder so, völlig legitim. Aber eine sinnvolle Entscheidung haben wir damit noch lange nicht getroffen. Wir haben aber auch nicht eine sinnvolle Entscheidung damit getroffen, dass wir die Politik mal machen lassen, die sich da ein Prestigeobjekt hinsetzen will oder die Bahn, die sich da ein Prestigeobjekt hinsetzen wollte oder sonst was. Die Frage ist eben, deswegen komme ich ja immer wieder wie der Vertreter mit der aleatorischen Demokratie, ob wir nicht andere Verfahren bräuchten, wo wir sagen, okay, wir müssen alle zusammenholen, nicht nur die laut krakeelen, sondern wir müssen irgendwie Stellvertreter der gesamten Bevölkerung einbinden und sagen, wie kriegen wir eine vernünftige Entscheidung hin? Denn wer ist von Stuttgart 21 betroffen? Nur die Stuttgarter? Nur die unmittelbar am Bahnhof wohnen? Nur die Baden-Württemberger? Nur die Deutschen? Alle Steuerzahler? Europa? Weil wir Durchgangsverkehr haben und so weiter? Das ist ja eine spannende Frage, die da zu klären wäre.
Die ist auch noch nicht restlos geklärt. Also wer ist die Grundgesamtheit? Ja, sind es die Betroffenen oder sind das gerade die nicht Betroffenen, ne? Da hattest du ja auch schon mal erwähnt. Das finde ich eine spannende Diskussion und solche ganzen Fragen müssen auch geklärt werden. Und es gibt eben nicht nur die dagegen Petitionen, ne? oder Anliegen. Ne? Es gibt auch sehr, sehr viele, wir wissen, wie es besser geht. Und ich glaube, das darauf zu reduzieren, fände ich auch schade.
Wenn ich einen Acker habe, wo ein Windrad entstehen soll, würde ich auch die Petition starten für mehr Windräder. Ist logisch, weil da kann ich mit meinem Acker verbeugen.
Genau, und oft sind solche Einzelfälle ja auch wiederum ein Anstoß, generelle Regeln zu finden. Ne? Also wollen wir wirklich, ja, also was ist uns wert, die Energiewende, ja, oder keine Ahnung, dann wird es plötzlich sehr, 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 sehr groß, sozusagen so ein kleines Thema, Windrad, ne? Von daher ist es auch legitim, solche Anliegen zu diskutieren.
Aber auf Petitionsplattformen haben doch die kleinen Anliegen eher Chancen, oder? Also je konkreter die Sache ist, je weniger philosophisch, je weniger grundsätzlich, umso.
Ja, die Petition zum Weltfrieden, die gibt es natürlich auch, aber die verändern relativ wenig tatsächlich. Ja, das ist eher ein Appell an sich selbst und seine Mitmenschen. Man könnte doch mal. Bis da was passiert, ist noch ein.
Aber laufen die erfolgreich?
Also Weltfrieden ist noch nicht erfolgreich gewesen, nein.
Aber kriegen Sie wenigstens viele Unterzeichner, Unterstützer oder auch nicht?
Ich glaube, die Menschen können da auch unterscheiden oder ihre Energie da sinnvoll einsetzen, wo sie sehen, da kann ich was verändern. Und da, wo es dann konkreter ist, da ist natürlich.
Ja, aber das ist doch genau die Frage mit der Aufgabenverteilung. Ist es nicht ein legitimes Anliegen, also ich nehme jetzt dieses Klischee auf, für den Weltfrieden zu fordern und zu sagen, so Umsetzung kann ich jetzt nicht im Detail vorschlagen, in meiner Petition, in meinem Gesetzentwurf, in meinem egal was. Dafür haben wir doch die Fachleute in den Verwaltungen oder so. Aber was wir ihnen vorgeben wollen oder müssen, ist, wo soll es hingehen? Also eben die großen Linien.
Ja, aber das Ding ist, also unsere Plattform funktioniert am besten als Agenda-Setting und Weltfrieden, das ist halt schon immer auf der Agenda, das ist jetzt nicht wirklich neu und von daher ist es
auch, ja, was ist denn
ist der Mehrwert auch nicht wirklich da.
Was ist denn dann wirklich neu?
Es gibt 5000 Petitionen bei Open jedes Jahr und also es gibt Wiederholungen und immer Doppelungen und auch ja, aus älteren Jahren, aber es gibt genug Themen, die auch wirklich neu sind, die wirklich vorher noch nicht da waren, also was vor 3 Jahren nicht da war oder vor 5 Jahren nicht da war.
Und was sind jetzt die Trends oder was ist das aktuelle Agenda-Setting von Nutzern?
Also Bildungsthemen sind gerade groß, also diese Kita-Gebühren, ne? und was ist uns Bildung wert, was ist uns Kinderbetreuung wert, was ist uns die Selbstständigkeit der Frau wert, die dann nicht mehr eben zu Hause das Kind betreuen muss. Also das sind gerade Themen, also Straßenausbausatzung ist ein großes Thema.
Bleibt aber alles nicht, auch nicht neu, ist alles weiter Egoismus. Also ich will nicht zahlen, ich will, dass andere das machen.
Also konkrete Themen, also muss einfach mal raufgucken. Also das ist so, also ich bin selber auch eher so auf der abstrakten Ebene und nicht, müssen wir jetzt mein Team fragen, die da operativ jeden Tag dran sitzen. Würde ja nicht immer wieder sozusagen ein Medienecho hervorbringen, wenn es nicht einen Neuigkeitswert hätte.
Also dass es Neuigkeitswert hat, ist schon klar. Aber die Frage ist, ob nicht eben wirklich auch da immer wieder eigentlich ähnliche Sachen diskutiert werden und man deswegen grundsätzliches entscheiden müsste. Also meiner Ansicht nach ist ja, je mehr wir Einzelregelungen für irgendwas wollen, immer ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht sinnvoll grundsätzlich geregelt ist. Sonst bräuchten wir die Detailregelungen nicht. Dann ist immer irgendwo.
Aber das passiert. Ich habe selber eine Petition zum Lehrermangel in meiner Schule gestartet. Am Ende hat sich herausgestellt, ja, das Schulämter wurden zusammengelegt, das war eins irgendwo ganz weit weg, was zuständig war, und die wussten gar nicht mehr, was hier passiert. Die hatten gar keine Möglichkeiten mehr zu reagieren. Und am Ende, jetzt nach Jahren, ist rausgekommen, dass das Schulämter wieder auseinandergelegt werden, wieder neue sozusagen in der Region entstehen. Und damit hat das auf einer anderen Ebene eine Auswirkung erzielt, so eine Petition, die, ja, oder ein Anstoß dazu gegeben, dass dann wieder Veränderungen auf einer nächsten höheren Ebene stattfinden.
Petitionen als Öffentlichkeitsarbeit, deswegen sagt ja Lobbyismus völlig legitim, Öffentlichkeitsarbeit völlig gut. Die Frage ist halt immer nur für mich, gerade wenn sie dann zu Veränderungen führen, ob das eigentlich demokratisch ist. Weil möglicherweise eben nur bestimmte Leute sehr gut wieder ihr Bedürfnis artikuliert haben. Das, was sie haben wollen. Und weil Politiker im Zweifelsfall Ruhe haben wollen.
Das kann man missbrauchen. Das ist kein Geschäft, das ist einfach. Also das ist ein Wettbewerb, das wird ausgehandelt in der Gesellschaft. Welche Probleme sind gerade am dringendsten,
ja, aber, die wir lösen? Aber was sozusagen absurd, also geradezu grotesk, an winzigsten Randgruppen oder Randproblemen diskutiert wird, zum Beispiel Wahlrecht für Behinderte, ja, dass die ausgegrenzt werden. Also da geht es um ein paar Stimmen, die irgendwo irgendwie mal landen könnten oder nicht landen könnten. Ja. So, die werden die Welt nicht verändern.
Aber das finde ich schade, wenn du das so siehst. Also das,
ja, das ist eben, das ist, man will ja gar keine Veränderung. Man möchte ja nur, dass alle mitspielen, dass alle in das System eingebunden sind.
Achso, okay, das demokratische Prinzip meinst du dabei?
Ja, selbstverständlich.
Also das gibt mir, also das ist Augenwischerei, ja, das finde ich auch. Also das, ich finde, also ja, das ist auch, gibt ja die ganzen ja, Wünsche, die, wie man unsere parlamentarische Demokratie verbessern kann und mehr Direktmandate und was weiß ich, Wahlrecht ab 16 oder so. Das ist ja viel Symptombekämpfung, aber nicht wirklich sozusagen neue Wege, wenn nicht versucht, wie man diese Machtfrage anders klären kann oder ja, Macht besser noch verteilen kann auf
mehr. Ja, es gibt noch nicht mal die Perspektive, wie es sich ändern könnte. Also selbst wenn, wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben, so eine Kommission, eine Expertengruppe da eingesetzt würde, die sich darüber Gedanken macht, dann wissen wir doch jetzt auch schon wieder, wer da drin sitzen wird. Wiederum welche Lobbyisten, also der von der Uni, der von Mehr Demokratie, pipapo, alles bekannt. Man weiß, welche Vorschläge sie machen werden und man weiß, dass, welche im Prinzip zwei, drei Möglichkeiten dann die Koalition hätte, darauf irgendwie zu reagieren. Aber wir wissen noch viel mehr, es wird sich ja eh nichts tun bis zur Wahl. Und dann so. Also das heißt, wir haben auch noch nicht mal formal im Moment die Hoffnung, dass sich da irgendwo was bewegt. Es plätschert halt einfach so vor sich hin.
Also ja, also es muss strukturell sich was ändern. Also es gibt ja, weiß ich nicht, es gibt einen Datenschutzbeauftragten, es gibt einen Wehrbeauftragten, es gibt aber keinen Demokratiebeauftragten. Also wenn man das Thema als Metathema als solches erkennt und das dann sozusagen angehen würde, strukturell, also mit ja, eigenen Ressourcen. Ich glaube, dann gibt es die Chance, dass da auch was passiert oder kontinuierlich was passiert. Also es gibt ja ein Ministerium für gesellschaftliche Entwicklung, sozusagen für andere Länder. Und die haben witzigerweise, als eins ihrer vielen Kriterien Demokratieförderung. Also sie machen Demokratieförderung in anderen Ländern, aber nicht für das eigene Land. Das finde ich.
Nee, hier ist es zumindest aber bei der Jugend dann verortet, wo es im Prinzip
immerhin
böse gesprochen auch immer darum geht, Demokratie leben ist ja auch, also sind ja alles so Projekte. Wie kriegen wir die jungen Leute
konform
mit dem System? Ja, natürlich,
wie es gerade läuft.
Dafür gibt man doch das Geld
aus dem System. Die Bildung aus. Ist auch nur dafür da, den Status quo zu erklären und nicht zu sehen, wie es noch besser gehen würde. Das ist schade, ja, aber dafür sind wir dann da.
Ja, natürlich. Deswegen sage ich, für Agenda-Setting, für irgendwas nach vorne bringen, finde ich das sehr spannend. Also kann ich mir auch vorstellen, dass es intensiver genutzt werden sollte, intensiver genutzt werden müsste. Die Frage ist dann eben sozusagen, wie geht es dann im politischen System weiter? Also man kann es immer sehr schön daran feststellen, an so einem Ding wie, dass ein Verein wie Lobby Control selbstverständlich Lobbyarbeit macht und letztendlich auch über Lobby arbeiten will, also sprich am liebsten durch die Hintertür, ne? Oder durch eben irgendwo mit anderen Kommunen sagen, hier könnt ihr nicht für unser Transparenzgesetz oder für irgendwas, könnt ihr das da nicht einschleusen. So. Weil so läuft nun mal das Spiel. Und wir haben bislang nicht das Verfahren, wo wir eben sagen könnten, wir beraten eben mit so einer ausgelosten Bürgerversammlung irgendwie die Themen, die anstehen. Und wir sorgen dafür, dass fairerweise alles reinkommt. Nicht nur die laut schreien, nicht nur die organisiert sind. Ja, das ist eben, was ich mit meiner Wahlkritik meinte. Da wird dann immer wieder gesagt, ja, ist das eigentlich noch, wenn wir so viele Nichtwähler haben, demokratisch? Und was probiert man? Man probiert die Nichtwähler zu Wählern umzuerziehen mit irgendwelchen Kampagnen. Man macht U18-Wahlen und Schnickschnack, eben das System erhalten. Was aber keiner will, ist, dass sich dadurch was ändert. Also ich habe noch keinen getroffen, der dann sagt, ja, selbstverständlich sollen dann irgendwelche Extremgruppen rechts, links oder wo immer die verortet sind, die sollen natürlich dann stark werden, weil all die bislang nicht wählen, fühlen sich ja nicht vertreten, die müssen ja irgend so was anderes wählen. Das will natürlich kein Mensch. Ja? Also das heißt, wir wollen einfach nur, dass das vorhandene System möglichst stabil ist. Und deswegen brauchen wir eine hohe Wahlbeteiligung, weil wir dann so sagen können, ja, wollen doch alle so.
Genau, aber es gibt noch keine Alternative. Also die aleatorische Demokratie muss erstmal ihren Namen nochmal überarbeiten, weil das kann keiner aussprechen. Also wenn man dann so gewürfelte Demokratie hat oder ja, irgendwas, das ist vielleicht auch zu verspielt. Aber wer,
es
das
ist muss, ja auch einfach
am Marketing
nur, es ist man, ja auch glaube einfach ich, nur eine Form der Demokratie. Und Demokratie ist Demokratie.
Und das ist auch noch, glaube ich, auch noch nicht skalierbar. Also ja, diese ganzen Planungszellenverfahren, die sind halt extrem teuer und nicht wirklich für alle Themen skalierbar. Das ist das Argument kennst du bestimmt schon tausendmal.
Also
aber für mich, also Petitionen
sind skalierbar. Zum Thema Geld sind sich die Bürgerbeteiliger doch auch alle einig, dass sie sagen, alles Geld, was wir vorne reinstecken, sozusagen in die Bürgerbeteiligung, sparen wir, weil wir nicht hinten Fehlentscheidungen korrigieren müssen und
das Geld vorne reinstecken, kostet mal mehr weh, als wenn man es hinterher noch Check ausstellt.
Genau, gehört zu den vielen Sachen, die grundsätzlich geklärt werden.
Psychologisch, Psychologie.
Ich würde zwar schon auch nie anfangen zu diskutieren und sagen, ja, wo können wir denn noch mehr Geld hernehmen, sondern ich würde sagen, erste Grundsatzfrage wäre erstmal, wie viel Geld nehmen wir überhaupt ein? Also sprich, Steuersätze, wie soll das verteilt sein? Und dann überlegt man sich, was man damit macht. Das ist aber in einer Lobby-Demokratie überhaupt nicht vorgesehen, sondern da wird immer noch einer draufgesattelt. Also wenn jetzt zum Beispiel über diese Grundrente diskutiert wird, eigentlich ja auch ein Armutszeugnis, dass sowas überhaupt diskutiert werden muss, dann geht es ernsthaft schon wieder gleich darum, ja, woher soll das Geld kommen, wenn es doch ein paar Milliarden Euro kosten wird pro Jahr. Anstatt zu sagen, hallo, es ist so viel Geld da, das verballert wird, das dumm dämlich ausgegeben wird, aber da geht keiner ran. Ja, ich brauche nur einmal durch irgendeine Stadt zu laufen und kann sagen, das und das und das und das ist alles von den Bürgern bezahlt. Aber haben Sie die Chance zu sagen, das ist uns wirklich so wichtig, dass wir das gerne bezahlen möchten, im Vergleich zur Grundrente oder so? Diese Diskussion wird nicht geführt.
Das sind moralische Debatten, genau. Wofür geben wir das Geld aus? Oder wer hat verdient, dass er das Geld bekommt? Aber das sind, genau, moralische Fragen. Die müssen einfach ausdiskutiert werden. Also ich bin ja bei dir, aber es gibt genauso Menschen, die anders denken als du. Also, es ist halt legitim, darüber zu debattieren.
Ja, ich wollte ja auch gar nicht sagen, für was Geld ausgegeben wird, sondern dass überhaupt darüber diskutiert wird. Und das fehlt mir. Also gerade selbst im Journalismus wird dann immer nur geguckt, können wir da noch eine Steuer erhöhen, können wir da noch irgendwo was hernehmen. Es wird aber überhaupt nie in Frage gestellt, was haben wir eigentlich ja alle schon für einen Moloch, was haben wir für einen Verwaltungswahnsinn. Du musst ja heute nur mal gucken, wenn du eine Anmeldung machst für so einen ganz kleinen Stand auf einem kleinen Dorffestchen, dann geht der an 11 verschiedene Behördenabteilungen, die alle mal drauf gucken und sagen müssen, ob dein komischer Waffelstand da jetzt in Ordnung ist oder nicht, ob der den Sicherheitsbestimmungen und den Brandbestimmungen und den Gesundheitsbestimmungen schnick, schnack, schnuck entspricht, ja, anstatt zu sagen, wissen Leute, das ging alles mal ohne euch. Es ging alles wunderbar ohne euch. Und möglicherweise braucht es euch alle gar nicht. Ja, aber meine Grundsatzfrage an die Demokratie, hätten die Bürger die Möglichkeit zu sagen, lass mal den Schiss einfach. Nirgends. Sie können keine Partei dafür wählen, sie können nichts.
Also ich würde auch nicht einfach den ganzen Verwaltungsapparat einfach über den Haufen werfen. Da würde ich auch nicht, hätte ich auch Angst vor. Ne? Das möchte ich nicht.
Ja, aber auf einen Wähler kann ich verzichten.
Aber dass man Verwaltung modernisieren muss und dass die sich auch selber sozusagen in Frage stellen kann und auch Fehler machen kann, auch sozusagen Bürokratie abbauen kann, da müssen wir auch noch hinkommen, das stimmt. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das ist nicht die Machtfrage, sondern es ist eine Frage, wie läuft effiziente Verwaltung ab.
Ja, aber das hat doch mit Macht zu tun. Also deswegen wächst doch jede Verwaltung. Keine Verwaltung löst sich auf. Jede Verwaltung schreit ständig, wir haben so viel zu tun, wir brauchen noch mehr. Es ist ein Naturgesetz, dass Bürokratie wächst. Jeder wächst, jedes Unternehmen will wachsen, jede Verwaltung will wachsen. Überall, wo Leute sind, denken sie sich was Neues aus und beschäftigen sich selber.
Aber Unternehmen haben einen Zweck und die optimieren auf diesen Zweck hin. Eine Verwaltung hat das nicht, die ist einfach da. Und wenn man da vielleicht ein bisschen mehr sozusagen Zielrichtung gibt, für wen bin ich eigentlich da? Bin ich eigentlich Dienstleister des Volkes? Und wie kann ich das optimieren? Wenn man diesen Dreh hinbekommt, dann, glaube ich, gibt es da gute Chancen.
Ja, also die Frage nochmal einfach nur, wie ließe sich da etwas verändern? Du sagst jetzt ja, schreib eine Petition für den Demokratieabbau irgendwo. Aber mit Verlaub, ich weiß auch, dass das überhaupt nichts bringen wird. Da wird irgendjemand hinterher sagen, ja danke für die Anregung, wenn er höflich ist. Und das war's.
Na, ich sag ja nicht, das ist, wie gesagt, Symptombekämpfung. Zeitgewinn, bis wir wirklich radikale sozusagen Modelle finden, wie Demokratie funktionieren kann. Und,
okay.
Aber wir müssen die erstmal ausprobieren. Das wird nicht die politische Zentrale für politische Bildung selber ausprobieren. Das müssen wir schon machen. Wir müssen beweisen, dass es funktioniert, skalierbar funktioniert. Mhm. Und dann wird das von ganz alleine sozusagen überzeugen und bestehende Machtverhältnisse ablösen.
Ganz friedlich.
Ja, natürlich. Weil die bestehenden Machtverhältnisse inzwischen so absurd geworden sind mit dem Fraktionszwang, mit dem, weiß ich nicht, ich wähle meinen Fürsten von Parteifunktionär. Das glaubt ja heute kein Mensch mehr. Das ist nur noch ein Schauspiel, ein Theater. Und irgendwann ist es so absurd, dass alle suchen nach was Neuem und das muss aber funktionieren.
Okay, aber obwohl man ja den Eindruck hat, manchmal ist das Theater schon so absurd, dass man es nicht absurder machen kann, wird es bislang noch mitgespielt. Weil also als zum Beispiel die Kür der neuen CDU-Vorsitzenden anstand, war das doch ein Schauspiel, was kaum noch zu überbieten war. Was hat das mit Demokratie zu tun? Was interessiert es überhaupt uns als Bevölkerung, wenn eine Partei einen Vorsitzenden wählt? Das interessiert die Partei, ist mir doch schnurzegal. Dass damit aber verbunden wird so ein Automatismus wie, ja, aber der Vorsitzende, die Vorsitzende hat ja auch immer das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur und das heißt, wenn die dann stärkste Fraktion werden sollten, dann muss doch der auch Kanzler werden und eine andere Chance zu entscheiden, haben wir ja gar nicht mehr. Dann muss man eigentlich sagen, wie grotesk ist das, was wir da gerade veranstalten.
Ja, es ist schon ein fortgeschrittenes Stadium, das stimmt.
Okay, sind wir uns einig.
Wir sind uns sehr, sehr einig.
Gibt es bei euch Petitionen für Demokratiereformen? Oder ist es zu abstrakt?
Das interessiert keine Sau. Dafür gibt es ja uns.
Weil es am Egoismus fehlt, weil ich den Egoismus nicht vermitteln kann. Das ist ja das Problem dieser unaussprechlichen aleatorischen Demokratie, warum die so schwer hat, Befürworter zu finden, weil ich ja keinem Einzigen versprechen kann, dass er da drin ein Pöstchen bekommt oder so. Das Einzige, was ich versprechen kann, ist, wenn du gute Positionen vertrittst, von denen du selber glaubst, dass die Mehrheit der Bevölkerung die teilen wird, dann bist du da richtig. Und deswegen muss man umgekehrt sagen, jeder, der Angst vor aleatorischer Demokratie hat, hat Angst davor, dass die Mehrheit überhaupt nicht das will, was er da macht, sondern dass er das eben nur durch Hinterzimmer bekommt, nur durch Lobbyismus, nur dadurch, dass er eben über einzelne Kanäle wirkt.
Genau, also du nimmst allen Macht weg, damit kann man wenig gewinnen. Du kannst aber den Menschen klar machen, dass sie auch was gewinnen können, dass sie also Aussetzung gegenüber Willkür, gegenüber Machtmissbrauch und das alles, dass sie das sozusagen verhindern können, dass sie sozusagen davon sozusagen befreit werden können, wenn sie solche Modelle verfolgen. Das ist der Hebel, glaube ich. Aber da geht es den Menschen auch, glaube ich, den meisten auch noch zu gut. Also die sind noch nicht stark genug solcher Willkür ausgesetzt. Also was jetzt noch? Also nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch gut. Der Leidensdruck ist nicht hoch genug.
Oder diejenigen, die leiden, können sich nicht artikulieren. Also die berühmten zukünftigen Generationen, Jugendliche, die es probieren, die sofort wieder eingenordet werden sollen. Was ja eigentlich sogar gut ist. Ne? Also je mehr Widerstand sie bekommen, umso mehr hoffentlich erkennen sie, geht jetzt hier um Freitagsschulstreik und so weiter.
Das ist auch ein Thema. Petitionen politisieren Menschen. Also das ist ein sehr, sehr niederschwelliges Instrument, um Menschen zu politisieren. Ich war ein unpolitischer Mensch. Ich habe irgendwann mal die erste Petition unterschrieben und da sozusagen immer mehr interessierter und an dem Prozess, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Wer entscheidet, warum und warum eigentlich der? Ne? Das ist ein guter Weg auch. Und ja, irgendwann wird da auch die Machtfrage gestellt werden von der nächsten Generation wieder. Und bis dahin haben wir hoffentlich die Zufallsdemokratie skalierbar gemacht.
Ja, wenn es nur an der Skalierbarkeit liegt. Was wir brauchen, sind natürlich einfach Testläufe. Und okay, da sind wir natürlich dann wirklich bei den ernsthaften Fragen, warum passiert da nicht wesentlich mehr? Also warum hat die Politik selbst vor solchen Testläufen so viel Angst? Ne? Das ist ja jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, würde ich ja immer sagen, habt ihr doch nichts zu befürchten. Weil außer guter Ergebnisse oder schlechter Ergebnisse, also sprich, entweder man sagt, oh, in die Richtung müssen wir weiterarbeiten oder nee, das ist Blödsinn, in die Richtung müssen wir nicht arbeiten, mehr kann ja nicht passieren. Ja, also aber trotzdem kriegen wir keine Unterstützung für sowas.
Also vor fünf Jahren haben ja noch alle drüber gelacht, mit Würfeln und so. Ja. Das hat ja nicht mal einer verstanden, dass das überhaupt Sinn machen könnte. Ich glaube, da sind wir schon einen Schritt weiter, dass es immerhin ernsthaft diskutiert wird. Also, aber man muss auch das Instrument weiterentwickeln. Also Wahlen sind sowas von transparent, die sind nachvollziehbar und trotzdem anonym, das ist schon auch ja, aber, eine hohe Kunst. Und das mit diesem Verfahren für Zufallsauswahl erstmal hinzubekommen, das ist auch noch ein Weg. Also also ich vertraue nicht irgendeiner privaten Unternehmen, was das irgendwie selber macht, ganz alleine. Also so Zufallsauswahl macht und auch noch die Experten auswählt und glaubt, dass die dann objektiv
sind. Und warum vertraust du den Bundestagsausschüssen, dass die ganz fair ihre Lobbyisten da einladen?
Ich habe gesagt, das Instrument der Wahl, dem vertraue ich. Ich kann jederzeit hingehen und sagen, zeig mir die Wahlzettel und so weiter.
Also das ist richtig, aber das Problem ist ja, dass die Wahlen noch lange nicht zu den besten Ergebnissen führen. Also wenn du Stichwort
systemisches
Konsensieren oder so kennst, also man kann ja Entscheidungen komplett anders fällen als per Wahl. Wir kriegen ja regelmäßig, wenn wir Wahlen machen, also man kann es ja einfach testen mit so einfachen Beispielen, wie fünf Leute wollen gemeinsam irgendwie abends weggehen und dann geht es darum, wer will wohin. Und dann sind zwei für den Italiener und einer Grieche, einer asiatisch und einer Fisch irgendwas. So, wer gewinnt? Der Italiener. Rein demokratisch, zwei Stimmen zu jeweils einer Stimme. Ist aber das schlechteste Ergebnis, wenn wir in Wirklichkeit nämlich gucken würden, was sind die echten Präferenzen, dann hätten wir möglicherweise gefunden, dass alle fünf sich sofort an zweiter Stelle auf das Weinlokal XY geeinigt hätten.
Das ist Soziokratie, nennt man das sozusagen. Also was ist das, was die wenigsten nicht wollen, ne? Dass man sich auf das einigt. Das ist immer noch besser als eine einfache Mehrheitsentscheidung zum Beispiel. Ja, klar, sehe ich auch so. Das ist halt nur, hat sich nur bewährt.
Also. Ich wollte nur sagen, alleine zum Thema Wahlen. Also ich fand damals das Buch vom Florian Felix Wey so erhellend, Die letzte Wahl hieß es. Da macht er in Form von so einer Therapiesitzung oder in Form von vielen Therapiesitzungen geht sozusagen jemand, der an der Demokratie leidet. Und das wirkt am Anfang ein bisschen komisch gekünstelt, ist aber letztendlich eine sehr raffinierte Methode, um dann einfach alle Reformen vorzustellen, die es so gibt und die durchzudiskutieren. Mhm. Und das hat mir einfach nur so ganz grundsätzlich gezeigt, was alleine nur am Thema Wahl zu verändern wäre, um Wahlen vernünftiger zu machen, um sie sinnvoller zu machen oder dass sie eher das abbilden, was wohl gemeint ist. Und ich sehe überhaupt keinerlei Veränderung in die Richtung. Also der Bundestag ist schon damit überfordert, seine Größe in den Griff zu kriegen. Ja? Schon das ist irgendwie, und man könnte es auch krasser sagen, ein verfassungskonformes Wahlrecht hinzubekommen. Ja? Schon das überfordert den Deutschen Bundestag offensichtlich. Und da sind wir ganz weit davon entfernt, über echte Veränderungen zu sprechen. Also eben zu gucken, müssten solche Abstimmungen nicht auch möglicherweise anders laufen? Müsste es nicht andere Möglichkeiten geben, etwas zu sagen? So, also das heißt, Wahlen sind zwar transparent, aber schon dieses marginale Recht, was wir haben, worin sich unsere demokratische Beteiligung normalerweise erschöpft, ist extrem reformbedürftig.
Ja, da passiert ja auch schon was mit Panaschieren und Kumulieren, also dass mehr Direktmandate in den einzelnen Landesparlamenten, das ist jetzt auch nicht so ganz ohne. Also das glaube ich, da funktioniert, also ja, da kann man auch optimieren, aber das ist auch wieder Symptombekämpfung, ne? Also grundsätzliche Verschiebung von Macht, Ausübung.
Ja. Okay, aber du kannst mir leider keinen Mut machen, dass wir über Petitionen die Demokratiereform voranbringen, weil das interessiert keinen auf so einer Plattform.
Also man hat ja eine gewisse Reichweite über so eine Plattform auch und man kann also auch solche Ideen transportieren mit so einer Plattform. Das darf man aber auch nicht übertreiben. Oder darf
sonst nicht kommt man fordern. Gleich in euren Trollturm.
Die Gefahr besteht. Das ist auch nicht demokratisch. Wer entscheidet, was in den Trollturm kommt? Das ist, kann man auch Kritik dran üben.
Hausrecht. Ja, so ist es eigentlich. Ich bin sehr, also habe ich nichts dagegen. Wer was anbietet, darf das auch selber entscheiden. Null Problem.
Genau. Also ja, das ist lustig mit dem Trolltum, aber wenn welche Petitionen gesperrt werden oder nach den Nutzungsbedingungen oder auch nicht. Ne? Und wir machen das immer transparent, welche gesperrt werden und nach welchen Bedingungen. Aber sozusagen eine Einspruchmöglichkeit gibt es im Moment auch noch nicht. Und das hat doch nie einer kritisiert. Und das ist, ja, warum? Ne? Und das gehört auch zu demokratischen Werkzeugen dazu, dass man auch wiederum sozusagen so einen Mechanismus entwickelt, dass man vielleicht ein Gremium hat, was dann darüber entscheidet. Ja, was auch wieder vielleicht sogar zufallsgewählt ist aus den Nutzern der Plattform.
Ja, also man sollte
immer bei seiner eigenen Haustür anfangen.
Ja, schon klar. Jetzt bin ich halt überhaupt gar kein Petent. Also ich habe jetzt auch gar keine Ambition, mich gegen irgendwo zu beschweren, dass eine Petition bei euch nicht durchkäme, weil selbst wenn ihr sie sperrt, dann würde ich sagen, ja, sperrt ihr halt. Das sind halt eure Nutzungsbedingungen. Die macht ihr, nicht ich. Deswegen finde ich ja den Begriff Demokratie, der wird so häufig missbraucht, weil er überall benutzt wird, wo es überhaupt nicht um Demokratie geht. Es gibt keine Demokratie in der Schule, Punkt aus, fertig. Es gibt keine Demokratie im Knast, es gibt keine Demokratie an der Universität, das ist alles Blödsinn. Das sind alles Herrschaftssysteme, wo die Leute nicht freiwillig sind oder wenn sie freiwillig sind, unter Bedingungen, die von außen gesetzt sind. Dann können sie ein bisschen mitbestimmen vielleicht irgendwo. Sie dürfen vielleicht auch mal irgendwo eine ganz, ganz Kleinigkeit selbst bestimmen oder so. Aber das ständig als Demokratie zu bezeichnen, ist völlig absurd, weil Demokratie verlangt natürlich, dass diese Gruppe, die da demokratisch sein will, dieser Souverän, dass der komplett selbst bestimmen kann.
Ja, ja, aber das hast du heute in der Gesellschaft auch nicht. Also die Menschen bei uns sind nicht alle selbstbestimmt. Die haben tausend Abhängigkeiten.
Natürlich.
Und auch ökonomische Abhängigkeiten. Und selbstbestimmte Menschen, da sind wir leider noch nicht. Also das ist auch für mich auch immer noch eine Gefahr, also wenn man denen zu viel sozusagen Selbstbestimmung gibt, dass sie das noch nicht sozusagen, also dass sie damit noch nicht umgehen können. Das ist, also das finde ich schon. Also das
genau. Die Zumutung, dass der Mensch einfach kaufen kann im Supermarkt, was da rumliegt, dass er bislang nicht mit Ampeln, mit Scanner gewarnt wird. Achtung, Sie haben bereits 2 Süßigkeiten in Ihrem Einkaufswagen, eine dritte ist Ihnen untersagt. Dass es an der Kasse irgendwie aufplinkt, dass irgendwie der Lebensmittelberater, der Ernährungscoach dann erstmal kommt und sagt, ich muss Sie kurz zur Seite nehmen, Sie haben Chips eingepackt, ich muss darüber mit Ihnen mal reden, Sie dürfen sie nicht ohne ein belehrendes Gespräch einpacken.
Das meine ich gar nicht.
Das ist aber das, was Politik doch alles ernsthaft praktiziert und wo auch Leute sagen, oh, ich finde das ganz gut.
Ich glaube, das meine ich nicht. Ich meinte, wenn man auch im Überlebensmodus ist, weil man ökonomisch abhängig ist, kann man auch nicht über den Klimaschutz reden, weil es ist mir vollkommen Schnuppe in dem Fall.
Ja, ich glaube noch nicht mal, dass das ein Schnuppe ist, aber völlig richtig. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben einfach nur Abstimmen nichts bringt, denn sonst hätten sich die Schweizer ja dafür entscheiden müssen, also weil alles andere kann man sich quasi gar nicht vorstellen, so wie sie auch in anderen Punkten manchmal sehr merkwürdige Volksentscheide treffen. Aber das liegt wohl daran, dass es eben nicht mit einem vernünftigen Beratungsinstrumentarium vorausgeht, also weil eben das auch nur vom Lobbyismus gesteuert ist, von denen, die das wollen und die davor warnen. Und dann werden eben irgendwelche Szenarien aufgebaut, aber es gibt nicht die Möglichkeit, einfach mal in Ruhe zu überlegen, was ist gut, was ist schlecht und was wird vielleicht gerade noch überhaupt nicht diskutiert, weil gar keine Lobbygruppe dafür da ist. Das ist ja das Grundproblem, was wir haben, dass alles, was nicht in einer Lobby organisiert ist, einfach kein Gehör findet. Deswegen haben es ja umgekehrt die kleinsten Lobbygruppen häufig am einfachsten. Also wenn ich so eine Jäger sind immer so ein wunderbares Beispiel, ja, so ein bisschen aus der Zeit gefallener komischer Kult dort. Die können im Prinzip machen, tun und lassen, was sie wollen, weil sie eben so gut organisiert sind und weil sie wichtige Leute immer dabei haben, dass sie jeden Schwachsinn durchbekommen. Das ist einfach so.
Das hat schon bei Honecker und den Kaisern funktioniert.
Ja, natürlich.
Alle waren große Jäger.
Ja, und es war ja auch genau dieses von Herrschaft schon immer bestimmte Instrumentarium. Also die dummen Bauern durften das wild treiben, damit man keine Arbeit hat, damit man direkt buff oder in die Netze fangen konnte. Aber essen durften sie es natürlich nicht, weil das hat man einfach mal gesagt, gehört uns.
Tja, jetzt sind wir ein bisschen abgehört.
Nein, das ist im Prinzip ja nichts anderes, als was wir heute haben, die Willkür. Ja? Das ganze Diskutieren, ob es jetzt um Jäger geht, ob es um Eigentum geht, das finde ich so eine ganz spannende Geschichte, ja? Was Leute einfach so verinnerlicht haben, weil sie es sich nicht anders
vorstellen. Was meintest du eigentlich, welcher Entscheid war das? Der Grundeinkommenentscheid? Ja. Dafür ist die Zeit noch nicht reif. Das ist, so viele Menschen haben davor Angst, dass sie sozusagen mehr verdienen, als sie gewinnen können.
Ja, aber das glaube ich einfach nur, weil es nicht vernünftig diskutiert wurde. Wenn man das vernünftig
ist. Also vernünftig ist ja subjektiv.
Selbstverständlich ist subjektiv, das ist ein bisschen schnoddrig dahergesagt. Damit meine ich, dass alle vorhandenen Argumente eingebracht werden, ne, in so einen Prozess. Und dann beraten wir gemeinsam. Und dann wird man zwischen feststellen, dass keiner was verliert und dass bestimmte Leute was mehr haben wollen und dass andere eine gewisse Option plötzlich haben. So, auch das, zum Beispiel diese Frage nach der Unfinanzierbarkeit oder so, das würde sich, glaube ich, alles sehr schnell auflösen da drin. Aber das ist medial nicht zu vermitteln, weil wir da mit Schlagworten arbeiten. Guck dir das an, was wir aktuell da haben, wegen NOx und Lungenärzten und so weiter.
Wir arbeiten mit einem Paket von Tausenden von Kultur, die sozusagen eine Arbeitsethik und so weiter aufgebaut haben. Das kannst du nicht einfach über den Haufen werfen, das ist einfach da. Ich finde, das mit guten Argumenten reicht nicht. Also das ist auch Lobbyismus. Von den Befürwortern für Grundeinkommen, wo die noch mehr dran arbeiten müssen. Also das ist.
Natürlich müssen die daran arbeiten, aber das Problem ist doch, wenn wir demokratisch vorankommen wollen, dann gibt es ja wirklich sehr viele Themen, die dringend bearbeitet werden müssen. Mhm. Und die können wir nicht alle durch die Öffentlichkeit jagen. Deswegen ist es notwendig, dass eben kleinere Gruppen sich damit beschäftigen und dass überhaupt auch Dinge eine Chance haben, die eben nicht petitionsfähig sind, zum Beispiel. Weil das ist, was ich meine, nur weil nicht alle sofort etwas unterschreiben, muss es ja nicht quatschig sein, muss es nicht unrichtig sein. Es kann ein sehr richtiges Anliegen sein, aber ich muss mich damit beschäftigen. Und das geht ja auch so auf diesen ganzen freien Plattformen nur nach Selbstselektion. Also ich muss mich davon angesprochen fühlen, ich muss mir selber irgendwie einen Mehrwert davon versprechen. Völlig anders ist das Verfahren ja, wenn ich eben so ausgeloste Bürger habe und sage, und ihr beschäftigt euch jetzt damit. Ihr sucht euch das Thema nicht selber aus. Ihr kriegt das vorgegeben. Und jetzt investieren wir eine Woche Zeit. Und am Ende gibt es ein Ergebnis. Und das hätte es auf dem freien Markt sozusagen nie gegeben, weil sich überhaupt niemand damit beschäftigen würde, weil es immer durchs Raster fällt, weil es nicht populär ist, weil es nicht zugespitzt ist, weil es nicht vermitteln lässt. Da gibt es ja 1000 Gründe dann dafür. Fernsehen kann nicht berichten, wenn es keine Bilder gibt und so. Ne?
Ich finde, ja, solche Verfahren auch immer dann gerade spannend, wenn es so um grundsatzmoralische Fragen geht, ne? Also so Sachthemen, da gibt es halt Sachargumente und so weiter, aber so ganz moralische Fragen, da spielen sehr viel mehr, weiß ich nicht, Bedürfnisse und selber Ängste und Gefühle und so weiter eine Rolle. Und die mal wirklich auszudiskutieren mit so kleinen Gruppen, das finde ich auch sehr, sehr, glaube ich, zielführend. Und besser, als wenn es gewählte Vertreter irgendwann irgendwo entscheiden sollen nach Mehrheitsprinzip. Also ich glaube, da gibt es einen echten Mehrwert.
Und bei Sachfragen siehst du das nicht?
Ja, auch, aber also, da ist der Mehrwert viel höher. Also das glaube ich, da ist der Gewinn viel wert, wo man sozusagen kulturelle Veränderungen, die sowieso stattfinden, schneller sozusagen in Gesetze bringen kann.
Okay, da geht es vielleicht dann eher um die Grundsatzsachen, was ich halt auch wichtig fände, die erstmal zu regeln. Aber auch bei den Sachfragen wäre es ja so wichtig, denn da haben wir im Moment eben diese, ja, was es ja eigentlich heißt, die Bürokratie, also die Expertenherrschaft. Ne? Die Experten sagen einfach so und so muss es sein und dann widerspricht halt keiner mehr. Wenn die eben sagen, wenn wir die afrikanische Schweinepest bekommen, dann müssen halt alle Schweine im Umkreis getötet werden, dann sagen das die Experten, dann sagt es unser Robert-Koch-Institut oder was weiß ich wie, und dann wird es halt so gemacht, da widerspricht keiner. Was völlig fehlt, ist Korrektiv der Bevölkerung, also dass sie sich damit beschäftigt und sagt, leuchtet uns das eigentlich ein? Finden wir das sinnvoll oder finden wir das nicht sinnvoll?
Ja, das Ding ist tatsächlich, die allermeisten vertrauen diesen Verwaltungen und sagen, das ist okay, was die machen. Es gibt jetzt ja Informationsfreiheitsgesetz. Ne? Mhm. Jeder konnte jetzt alles rausfinden, wie auch solche Verwaltungsakte gelaufen sind, ja, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. Und kaum einer nutzt dieses Instrument. Das ist da und das wird gar nicht genutzt. Also die Menschen wollen es gar nicht wissen. Menschen wollen es nicht wissen.
Die wollen nicht ehrenamtlich Politiker sein.
Genau, wir haben mit sich genauso genug zu tun. Es gibt immer mal wieder, wo sie Betroffenheit haben oder wo sie Ungerechtigkeit vermuten. Ja. Und da starten sie eine Petition oder unterschreiben. Und viel mehr wollen sie gar nicht machen.
Ja, völlig klar, ist völlig naheliegend.
Und deswegen, genau, deswegen.
Aber deswegen ist so alleine eben nicht die Zukunftsfragen geregelt.
Deswegen funktionieren Petitionen und deswegen sollte man aber trotzdem darauf aufbauen, dass man, also wir wollen ja auch Menschen sozusagen stärker in die politischen Prozesse einbinden. Ne? Wir wollen ja, dass sie aktiver sind. Die sollen ja auch irgendwie wie im alten Athen auch selber immer Politik machen sollen. Die sollen sich als Teil der Gesellschaft sehen und aktiv werden an der Stelle. Also das ist, ja, aber das hat eine gewisse Voraussetzung. Ne? Sie müssen halt die ökonomischen Voraussetzungen dafür haben, sie müssen den Bildungsgrad haben und sie müssen und auch den richtigen Prozess dann dafür haben. Also ja, möglicherweise.
Dann sind wir gleich am Ende jetzt beim Henne-Ei-Problem wieder. Ja? Also was brauchen wir jetzt erst mehr Demokratie, damit alle diese nötigen Ressourcen haben? Oder warten wir darauf, dass alle erstmal die Ressourcen haben, damit wir dann.
Henne-Ei-Problem sind doch die spannendsten Herausforderungen. Ist ja bei Petitionen auch nicht anders. Petitionen sind dann wirksam, also brauchen mehr Wirksamkeit und dann würden es auch noch mehr Menschen nutzen. Ne? Aber was kommt zuerst? Also es wird wirksamer, wenn es mehr Menschen nutzen würden.
Also es kann jedenfalls nicht schaden, wenn mehr Leute Petitionen auf openpetition.de starten, würde ich sagen. Conclusio und herzlichen Dank für dieses anregende Streitgespräch.
Ja, es gab ja tatsächlich noch Streit am Ende. Freut mich. Dankeschön.